Kapitel 16. Zum Mythos werden. Positionierung und Konzentration.
Professor Dr. Heinz Rohner, Internist in Schwerte, ist passionierter Golfer mit Handicap 7 und hat ein für Ärzte aufwendiges Hobby. Er ist Kunstsammler. Das ist noch nicht so außergewöhnlich, aber er hat sich dabei auf ein spezielles Motiv konzentriert, nämlich Golfbilder. Und darum hat er alle lebenden, ihm wichtigen Künstler gebeten, ihm ein Golfbild zu malen. Einer der ersten war Professor Markus Lüpertz, der als Vertreter des Neo-Expressionismus zu den populärsten deutschen Malern unserer Zeit zählt. Bingo, würde ich sagen. Mittlerweile hat der Internist über 1500 Werke gesammelt. Alle großen zeitgenössischen Künstler sind mit dabei. Die größte Golfbildersammlung der Welt ist so zustande gekommen. Sie ist einmalig, sehr wertvoll und wird überall auf dem Globus ausgestellt. Und die Moral von der Geschichte ist gar nicht schlicht. Die Konzentration und Fokussierung auf ein Motiv, hier das Golfmotiv, ist für mich ein Paradebeispiel dafür, dass sich ein Unternehmen in seinen Unternehmensleistungen nicht diversifizieren darf, sondern fokussieren muss. Und ein Beispiel dafür, dass zwischen Kunst und Wirtschaft doch keine so große Lücke klafft, wie gerne behauptet wird. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Wo Kapital ist, kann Kunst gedeihen. Einer der erfolgreichsten deutschen Unternehmer, Reinhold Wirth, hat es vorgemacht. Lange bevor es in der Managementlehre üblich war, hat sich der Unternehmer auf sein Kerngeschäft konzentriert. Handwerker und Werkstätten sind nach wie vor die wichtigste Zielgruppe der Wirth-Gruppe. Der weltweite Handel mit Befestigungs- und Montagematerial, verbunden mit einer unbedingten Qualitätsphilosophie, hat dazu geführt, dass sich Wirth innerhalb von 4 Jahrzehnten vom Zwei-Mann-Betrieb in die Liga der größten Handelsunternehmen Deutschlands katapultiert hat. Für die Erfolgsstrategie Fokussierung gibt es zahlreiche weitere Beispiele. Ich erinnere nur an die Porsche AG und ihre Spezialisierung auf exklusive Automobile, die im Bewusstsein der Kunden noch als Inbegriff für sportliches Fahren und Denken steht. Schon Paul Watzlawick bemerkte hierzu passend:
Wer als einziges Werkzeug einen Hammer hat, für den beginnt alles wie ein Nagel auszusehen.
Das Prinzip vieler Weltmarktführer lässt sich mit dem Begriff Fokussierung erklären, wobei die Fokussierung vielleicht nicht immer ganz freiwillig vonstatten gehen mag. Denn eine Untersuchung der Universität Dortmund, erhoben mit der Zeit zwischen 1998 und 2002 bei sämtlichen DAX-Unternehmen, hat ergeben, dass diversifizierte Unternehmen, die in multiplen Geschäftsfeldern tätig sind, von den Investoren abgestraft werden. Unternehmen hingegen, die sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren und dort Wettbewerbsvorteile aufbauen, dürfen eine Belohnung erwarten, auch an der Börse. Nun ist das Verhalten der Shareholder Values nicht immer alleiniges Entscheidungskriterium und sollte es auf keinen Fall sein. Und es gibt auch Gegenbeispiele und Situationen, in denen die Diversifikation die angemessene Strategie sein mag. Trotzdem, die Konzentration auf unternehmerische Kernkompetenzen, die Konzentration auf das, was ein Unternehmen kann, wobei es dies in aller Regel ja bereits unter Beweis gestellt hat, hat sich als strategische Ausrichtung durchgesetzt. Nische geht vor Diversifikation. So sieht es auch mein erster BWL-Professor Hermann Simon, Autor des Buches »Die heimlichen Gewinner – Hidden Champions – Erfolgsstrategien unbekannter Weltmarktführer«. Die Erfolgsgeschichte der Hidden Champions zeigt, wer sich konzentriert, wächst, wer sich verzettelt, schrumpft. Die Hidden Champions definieren ihre Märkte eng und bearbeiten sie mit hoher Fokussierung. Die Folge: In der Wahrnehmung der Kunden entwickelt sich das Unternehmen zu einer geradezu mythischen Marke. Eindeutig positionierte Unternehmen, die ihre Kernstärken immer weiter ausbauen, verdichten sich im Bewusstsein der Öffentlichkeit und der Kunden zu positiven Mythen. Wer es geschafft hat, sich in der Wahrnehmung des Kunden zum Beispiel als Hersteller eines überlegenen Produktes zu verankern, erzielt nicht nur eine emotionale Wirkung nach außen. Auch die Innenwirkung, gerichtet auf die Mitarbeiter, ist beträchtlich. Eine emotionale Botschaft wie:
Wir arbeiten für ein Unternehmen, dessen Produkt und Produktqualität einzigartig, uneinholbar und vom Wettbewerb nicht kopierbar ist,
entfaltet eine Sogwirkung nach innen und führt auf Seiten der Mitarbeiter und Führungskräfte zu Begeisterung, Motivation, Engagement und Identifikation mit Unternehmen und Arbeitgeber. Das heißt für Sie, Ihre Mission kann leicht zu Ihrer erfolgreichen Positionierung im Markt führen, wenn sie mit Ihrem USP zusammenfällt und mit Ihren Kernkompetenzen kongruent ist. Wenn Ihre Mission ist, ich bringe erwachsenen Menschen leicht und schnell Lesen und Schreiben bei, dann könnte Ihr USP heißen:
Ich habe eine einzigartige Lehrmethode entwickelt.
Oder:
Ich bin der Experte für leichten Wissenserwerb, speziell bei Erwachsenen.
Sicherlich, auch ein Mythos kann bröckeln. Der Zerfall des Mythos absolute Zuverlässigkeit im Bereich Qualität bei Mercedes ist leider ein trauriges Beispiel dafür. Mercedes hat sich zeitweise von seinen Kernkompetenzen viel zu weit entfernt. Der inhaltliche Kern des Mythos muss also immer wieder durch die Realität bestätigt werden. Der Weg zur Fokussierung orientiert sich immer an einigen einfachen Fragen, die stets unter dem Aspekt des emotionalen Mehrwerts beantwortet werden müssen. In welchem Business sind wir tätig? Was können wir in diesem Geschäftsbereich besser als andere, sodass wir wettbewerbsfähig sind und bleiben? Was sind unsere Kernstärken, unsere Kernvorteile, unsere Kernkompetenzen? Welches sind die Probleme unserer Kunden, die wir aufgrund unserer Kernkompetenzen besser lösen können als der Wettbewerb? Welche Kernkompetenzen lösen welche Kundenprobleme? Was wollen wir sicher nicht sein, nicht tun? Wie grenzen wir uns ab? Wie lassen sich die Kernkompetenzen in einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil umwandeln? Schlüsselbegriff ist die Kernkompetenz, also die dauerhafte und transferierbare Ursache für einen Wettbewerbsvorteil. Ein Wettbewerbsvorteil weist drei Eigenschaften auf.
Eigenschaft 1. Er betrifft ein für den Kunden wichtiges Leistungsmerkmal.
Der strategische Wettbewerbsvorteil eines kundenorientierten Unternehmens kann in der als natürlich offen empfundenen Freundlichkeit der Verkäufer liegen. Ein anderes Beispiel, gerade in der oft harten Finanzdienstleistungsbranche gilt, es konkurrieren viele Anbieter um ähnliche Kundengruppen mit Produkten, die eine ähnliche, vergleichbare Qualität aufweisen. Wer freundliche und zudem kompetente, zuverlässige Mitarbeiter hat, die beim Kunden nicht nur Dienst nach Vorschrift tun, verschafft sich schon einen Vorteil gegenüber den Mitbewerbern.
Eigenschaft 2. Der Wettbewerbsvorteil muss vom Kunden tatsächlich wahrgenommen werden.
Das Unternehmen muss seine Kernkompetenzen bewusst machen, der Kunde muss sie wahrnehmen können. Ich habe beispielsweise am eigenen Leib wahrgenommen, die Kunden des BMW-Autohauses Timmermans in Düsseldorf erfahren zum Beispiel das Qualitätsmerkmal Freundlichkeit direkt am eigenen Leibe im Beratungs- und Verkaufsgespräch.
Eigenschaft 3. Der Wettbewerbsvorteil darf nicht so leicht einholbar und kopierbar sein.
Wenn der Wettbewerbsvorteil in der Ausbildung der Mitarbeiter und deren Einstellung zum Kunden liegt, hat ein Unternehmen gut lachen, denn durch den raschen Besuch eines Seminars lässt sich der Vorsprung eines Wettbewerbers nicht aufholen, in dessen Unternehmensphilosophie die Kundenorientierung integraler Bestandteil ist und der auf die qualifizierte Ausbildung der Mitarbeiter großen Wert legt. Der Weg zur Einzigartigkeit, der zur Wettbewerbsfähigkeit führt, lässt sich mit Hilfe des Zwiebelmodells veranschaulichen. Hierbei wird mit der äußeren Schale die Wettbewerbsfähigkeit beschrieben, die innere Schale betrifft den Wettbewerbsvorteil und der Kern ist die Kernkompetenz. Ein Blick auf die von Hermann Simon untersuchten Strategien erfolgreicher Weltmarktführer konkretisiert die Vorteile der Fokussierung auf die Kernkompetenzen. Simon betont, dass die Hidden Champions Einseitigkeit vermeiden. Statt die Polarität von Aspekten der Unternehmensführung im Sinne eines Entweder-Oder einseitig zu gewichten, neigen sie dazu, jeweils beide Seiten der Medaille im Sinne eines Sowohl-als-auch zu berücksichtigen. Sie definieren ihren Markt also sowohl eng im Hinblick auf Produkt und Technologie, als auch breit im Hinblick auf die regionale Dimension. Sie sind sowohl Markt- als auch technologiegetrieben. Gutes Polaritätsmanagement besteht darin, solche scheinbar gegensätzlichen Orientierungen unter einen Hut zu bringen. Und weiter. Im Kern steht eine starke Führerschaft als eigentliche Ursache des Erfolges. Diese Führerschaft setzt ambitiöse Ziele und Visionen, die oft über Jahrzehnte hinausreichen. Die Elemente des Kerns werden transformiert in die internen Kompetenzen des inneren Kreises. Hierbei bildet die Philosophie des Verlassens auf die eigenen Stärken die Grundlage. Selektierte und motivierte Mitarbeiter sind die Voraussetzung, um die ambitiösen Ziele umzusetzen. Kontinuierliche Innovation, die sowohl vom Markt als auch von der Technologie getrieben wird, bildet das Mittel zur Nutzung der externen Chancen im äußeren Kreis. Diese externe Chancennutzung ist durch einen engen Marktfokus sowie hohe Kundenfreundlichkeit gekennzeichnet. Typische Aussagen der Hidden Champions lauten nach Simon:
Wir sind Spezialist für.
Wir konzentrieren uns auf das, was wir können.
Keine Diversifikation.
Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Ziel dabei ist immer die Marktführerschaft, nicht mehr und nicht weniger. Die Unternehmen haben die klare Absicht, in ihren Märkten die Nummer 1 in der Welt zu werden und setzen dieses Ziel mit großer Ausdauer um. Die Konzentration auf die Kernkompetenzen schließt aus, sich durch Ablenkungen zu diversifizieren. Allerdings kombinieren sie ihre Spezialisierung in Produkt und Know-how mit globaler Vermarktung. Sie sind in wichtigen Zielmärkten mit eigenen Tochtergesellschaften präsent und delegieren die Beziehung zum Kunden nicht an Dritte. Und darum verfügen sie über eine recht hohe Kundennähe, insbesondere zu ihren Top-Kunden. Jüngst ergab eine Studie der Telcel Consulting in Frankfurt, dass Unternehmen mehr als jede vierte Kundenanfrage, die per Brief eingeht, und jede fünfte Kundenanfrage, die per E-Mail an das Unternehmen gerichtet wird, schlicht und einfach ignorieren. Anfragen wohlgemerkt, nicht Werbungen. Telcel hatte mehr als 5200 Testanfragen an 109 Firmen gestellt. 28% der Briefe, 23% der Mails und 15% der Telefonanrufe wurden überhaupt nicht beantwortet. Und wenn es eine Antwort gab, ließen sich die meisten Firmen sehr viel Zeit. Bei postalischen Rückmeldungen etwa benötigten 38% der Firmen mehr als eine Woche. Bei den Mails sah es mit 4 Tagen Reaktionszeit nicht sehr viel besser aus. Solch eine unverantwortliche Schlamperei kann bei den Hidden Champions aufgrund ihrer Kundennähe nicht vorkommen. Die Hidden Champions verkaufen primär über den Wert, nicht über den Preis, ohne jedoch die Kosten zu vernachlässigen, und sind hoch innovativ. Innovation heißt für sie Produkt- und Prozessinnovation. Innovationen, oft Durchbruchsinnovationen, sind das Fundament ihres langfristigen Erfolges. Bei ihren Innovationen integrieren sie Markt und Technik als gleichwertige Antriebskräfte und erreichen damit die Synergie von internen Kompetenzen und externen Marktchancen. Und so schaffen sie ausgeprägte Wettbewerbsvorteile bei Produktqualität und Service. Zudem scheuen sie nicht den Wettbewerb mit ihren weltbesten Wettbewerbern. Im Gegenteil, sie suchen aktiv die Konkurrenz mit ihnen, denn sie vertrauen auf ihre eigenen Kräfte. Die Hidden Champions zeichnen sich des Weiteren durch die hohe Identifikation und Motivation ihrer Mitarbeiter aus. Die Führungspersönlichkeiten schließlich führen autoritär in den Grundwerten und partizipativ im Detail. Sie sind große Energieträger und Inspiratoren. Die Kontinuität in der Führung ist extrem hoch. Emotionaler Mehrwert und Fokussierung bilden also den Motor, der eine Umsatzmaschine antreibt, sie auf dem Weg zur einzigartigen Positionierung sicher ins Ziel bringt und im Idealfall dazu führt, dass das Unternehmen im Bewusstsein der Kunden zum Mythos wird. Bleibt die Frage der Umsetzung, die Festlegung der Schritte und Aktivitäten, die die Verwirklichung der Marktstrategie garantiert. Der folgende Leitfaden umfasst auch diese Überlegung. Am Beginn stehen die emotionale und emotionalisierende Vision und Mission. Eine Vision definiert die Marschrichtung des Unternehmens für die nächsten Jahre und versammelt die verschiedenen Tätigkeiten unter einem Aspekt. Vision und Mission bauen auf den Kernkompetenzen auf, die zu einem USP weiterentwickelt werden. Daraus ist eine Strategie abzuleiten, die konsequent auf die Kundenerwartungen abgestimmt ist. Die Strategie wird in einem strategischen Leitsatz zusammengefasst. Aus der Strategie und dem strategischen Leitsatz wiederum werden Aktionen und Maßnahmen abgeleitet, die zur Umsetzung und zur Realisierung der Vision und der Strategie führen. Die richtige Positionierung und das aufsetzende Marketing tragen zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades bei und lösen berechtigte Experten- und Nutzenvermutungen beim Kunden aus. Dazu müssen die Basisanforderungen, die Leistungsanforderungen und vor allem die Begeisterungsanforderungen bekannt sein, die die Kunden an das Unternehmen stellen. Wie kann es gelingen, dass die Kunden die Produkte und Dienstleistungen mit einem Gefühl der Begeisterung erstehen? Wer diesem Leitfaden folgt, ist in der Lage, Märkte von morgen vertriebsintelligent zu erschließen.
Nehmen Sie sich Zeit zur Selbstreflexion. Über welche Kernkompetenzen verfügen Sie, die Ihnen Wettbewerbsvorteile sichern und Ihre Wettbewerbsfähigkeit garantieren?